Hi.
Hallo.
Herzlich willkommen zu Don't Call Me Mutti, dem Podcast für Mütter und Menschen, die, wie wir versuchen, die verschiedenen Facetten in sich selber und in ihrem Leben unter einen Hut zu kriegen. Wir sind Pia und Nathalie. Uns trennen 21 Jahre, aber gemeinsam haben wir ein Sixpack an Kindern zwischen 3 und, Trommelwirbel, 29 Jahren.
Das älteste Kind hatte Geburtstag.
Genau, wow. Bis jetzt war es 28 und wir haben gerade gefeiert und jetzt ist er 29. Und wir haben heute aber auch Gäste, darüber freuen wir uns sehr. Dürfen wir vorstellen, wir haben hier den Florian Babur und den Nifas Nami. Und die haben, ja, soll ich jetzt die ganze Vorstellung schon machen? Oder möchtest?
Ja, du bist gerade so im Flow.
Ja, okay. Also ich habe gedacht, die passen aus mehreren Gründen hervorragend in unseren Podcast. Erstens haben sie auch verschiedene Facetten in ihrem Leben, also so richtigen Korb voll. Sie sind Kinderärzte, sie sind Podcaster, sie sind gerade auf Tour gewesen und sie sind noch Autoren, sie haben ein Buch geschrieben und waren gerade noch im Januar in Deutschland auf großer Tour. Und sie sind Väter. Gemeinsam bringen wir es dann auf eine Fußballmannschaft, haben wir uns ausgerechnet. Florian, du hast 4.
Genau.
Du hast einen. Noch eins.
Noch gell? Eins. Richtig.
Genau.
Bald kommt der Ersatzspieler.
Der Auswechselspieler ist unterwegs.
Ja. Mann, das ist soweit.
Ja, im Sommer. Ich sag mal im Sommer.
Im Sommer. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja, cool.
Schön, dass ihr da sein dürft.
Ja, schön, dass ihr es geschafft habt. Letztes Mal wart ihr krank.
Ja, leider. Wir zeichnen diese Folge ja im Februar auf, falls die jemand jetzt nachhört. Das ist ja leider sowas, wo man immer ein bisschen mit krankheitsbedingten Absagen, Verschiebungen irgendwie immer rechnen muss, weil das ja eine unberechenbare Zeit ist, was Infekte angeht.
Aber eure Tour lief glatt?
Ja, erfreulicherweise. Das war so im Dezember echt so meine Horrorvorstellung, dass einer von uns irgendwie die Segel streichen muss und krank wird und der andere alleine auf der Bühne steht, was, glaube ich, machbar wäre. Aber wenn es krankheitsbedingt wäre, dann ist er doch relativ kurzfristig.
Ja.
Aber wir haben durchgehalten.
Der Adrenalinspiegel hat es uns durchhalten lassen, durch den Januar-Infekt freizukommen.
Habt ihr da irgendwelche Tipps, also so, dass man sich ein bisschen pimpen kann? Meine Mama sagt immer Zink.
Erstmal Hände waschen. Ganz viel Hände waschen. Vor dem Zink die Hände waschen, weil die meisten Infekte werden einfach über die Hände übertragen. Das lernen wir schon in der Uni. Dann kommt immer die Frage, was sind die 10 häufigsten Gründe für Infekte? Und dann macht der Prof immer so, hält die Hände hoch, weil einfach Hände waschen ist das Allerwichtigste, was man machen kann. Und das machen, glaube ich, die allermeisten trotzdem, auch wenn wir manchmal darauf achten, zu wenig. Und man kann, da gibt es auch Studien zu, effektiv die Infekthäufigkeit bei Erwachsenen als auch bei Kindern reduzieren, indem man darauf achtet, dass man die Hände regelmäßig wäscht.
In Japan gibt es ja Ugai, das ist Gurgeln nach dem Nachhausekommen. Das machen da ganz viele Kinder, die kommen nach Hause und gurgeln erstmal mit Wasser. Und es gibt auch Studien, dass das die Infekthäufigkeit reduziert. Nicht wundermäßig, aber doch ein bisschen.
Das hat mir letztens meine Freundin bei Instagram geschickt. Und da hätte ich euch jetzt gefragt, ob da was dran ist, ob das stimmt.
Also ein bisschen ist was dran. Man muss ja immer die Frage, wie man es sieht. Also erstens sehen wir ja Infekte in der Kinderheilkunde nicht nur als schlecht an. Ja, Infekte sind wichtig, dass das Immunsystem der Kinder trainiert wird, dass daraus ein erwachsenes Immunsystem wird, das mit sämtlichen Erregern oder möglichst vielen Erregern dieser Welt umgehen kann und geschützt ist. Und dafür ist es notwendig, dass sich das Immunsystem im Laufe der Kindheit mit allem, was da ankommt, auseinandersetzt. Das heißt, nicht jeder Infekt ist gleich schlecht, sondern es gehört einfach dazu, muss man sagen. Auch, dass ein Kind 10 bis 12 Mal im Jahr krank sein kann, ist normal.
Wow, das ist echt oft.
Das ist oft, genau. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass das ja hauptsächlich im Herbst und im Winter stattfindet, dann wird es nochmal gedrängter und ein Infekt nach dem anderen. Aber so ist es. Wenn da keine außergewöhnlichen Infektionen oder Erreger dabei sind, dann ist das erstmal normal. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt jeden Tag nach dem Nachhausekommen gurgle, dann ist das allein schon ein mechanischer Prozess, wo ich eventuelle Viren, die ich in meinem Rachen hätte, die sich anschicken, mir eine Infektion zu bescheren, einfach dadurch schon mal von der Zahl her reduziere.
Mechanisch rausspülen,
genau,
praktisch.
Genau,
okay.
Die Viruslast reduzieren, nennt man das auf medizinisch. Also das hat schon auch einen Effekt natürlich, Aber es ist jetzt nicht so, dass das die Wunderwaffe ist, wie es zum Beispiel, und ich glaube, wir sprechen von den gleichen Beiträgen auf Social Media, dass das um 80% die Infekte reduziert und die das Geheimmittel ist, warum in Japan alle gesund sind und nur wir dumm und krank.
Ich habe jedenfalls während Corona gemerkt, wie selten ich davor die Hände gewaschen habe, weil ich habe, ja wirklich, weil von dem vielen Händewaschen habe ich total trockene Hände gekriegt und ich habe das erste Mal in meinem Leben so Handcreme benutzt, weil ich wirklich alle 3 Minuten mir die Hände gewaschen habe.
Ja, Desinfektionsmittel man ja auch bei jeder Gelegenheit
genau, das
sich
echt,
drauf gegeben hat.
Das hat echt die Hände ausgetrocknet, das mochte ich nicht.
Mir hat in der Schwangerschaft, hat mir mein Arzt zur Nasenspülung geraten. Das war jetzt nicht so geil, aber ich glaube, das hat mich auch durch ein paar Winter gebracht.
Okay.
Ähnliches Prinzip.
Ja.
Im Grunde genommen spülst du das raus, was sich da drin angesammelt hat. Und wenn du die Anzahl der Gegner, also der Viren, reduzierst, dann hat es die Heimmannschaft ein bisschen leichter, vielleicht doch die Oberhand zu behalten.
Mhm.
Das funktioniert auch. Nasenspülung ist, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht.
Nein.
Und du?
Ich habe es schon mal gemacht.
Ja.
Also ich mache dann schon die Badezimmertür, die schließe ich auch ab, damit jetzt keiner zufällig reinläuft. Ganz so schön ist es nicht, aber ich habe das Gefühl, es hilft.
Ich kenne das nur unabsichtlich, wenn man taucht im Meer und du kriegst eine Welle in die Nase, dann ist es so.
Aber ja, du musst dann so den Mund aufmachen und dann läuft das hier so hoch und da wieder raus. Das
ja, natürliche Nasenspülung ist, wenn man ins Schwimmbecken springt oder ins Meer und sich nicht die Nase zuhält und dann einmal das so hochschießt. Mhm. Dann kommt man, taucht man so auf und dann sagt irgendwer einen, ja, Achtung, du hast da was im Gesicht. Das ist so die natürliche Nasenspülung. Ja. Aber das funktioniert wirklich und kann man auch bei Kindern, gerade so kleinere, die dann die ganze Nacht nicht schlafen, weil die so verschleimt sind, kann man auch Nasenspülung machen.
Okay, das habe ich auch noch nie gemacht. Bei uns war immer inhalieren der große Tipp, so über der dampfenden Schüssel.
Ja, das lockert vieles, aber es kommt ja dadurch nicht raus.
Ja, das stimmt.
Und das muss man nicht machen, aber wenn die Kinder wirklich so halb im Schleim ersaufen, wie man das manchmal das Gefühl hat, dann kann man vor dem Schlafen gehen so eine Nasenspülung machen und das kann dabei helfen, den Nachtschlaf zu verbessern.
Okay.
Wichtig, dass man dann eine sterile Flüssigkeit benutzt, also Kochsalzlösung am besten und nicht einfach irgendwas, weil das ja auch kontaminiert sein kann, wenn das da so durch die Nasennebenhöhlen fließt. Aber damit kann man den Kindern schon ein bisschen Abhilfe schaffen.
Habt ihr das schon mal gemacht bei euren Kindern?
No. Ich habe es auch noch nicht gemacht, war zum Glück noch nicht notwendig, aber kenne viele, die das mal ausprobiert haben und berichtet haben, dass das was gebracht hat.
Okay, also ich glaube, bei meinen Kindern wäre das nicht gut angekommen.
Also für mich ist Rotz das Allerekligste. Ich kann alles, Kotze wegmachen, Windeln, alles, das stört mich nicht. Rotze finde ich so eklig. Und das ändert nichts, ob es mein Kind ist oder nicht. Deswegen würde ich das Thema jetzt mal shiften.
Zu Kotze.
Von der Nase. Ja, ne, weil wir wollen ja über Ernährung sprechen heute. Dann können wir zumindest, das ginge dann.
Okay.
Ich glaube, wir gehen direkt rüber zur Glanzstunde. Was meinst du?
Ja, wir haben immer in jeder Folge eine Glanzstunde. Die ist entweder ein bisschen ironisch, wenn man jetzt vielleicht mal was nicht ganz so gut gemacht hat. Oder aber auch eine echte Glanzstunde, wo man sich auch mal loben kann, dass man auch selber ein bisschen das... wie heißt das Wort, so das Bewusstsein dafür schafft, dass man sich auch mal selber loben sollte. Und ich habe eine echte Glanzstunde mitgebracht, wo ich stolz auf mich war. Und zwar musste ich für die letzte Aufnahme eigentlich, die haben wir trotzdem dann abends gemacht, musste ich mein Kind, eins von den beiden Kindern, so ein bisschen anders
sortieren
an dem Tag. Weil die hatte noch einen Kurs und der musste auch sein, weil das war so ein, der hat dann geendet, erfolgreich geendet. Also war gut, dass ich das so gemacht habe. Musste aber jemanden fragen dafür und das fällt mir eigentlich sehr schwer, weil wir haben hier keine Familie, keiner von uns beiden und jetzt auch keinen Babysitter und so. Und allein dieses, da habe ich letztens dann mit einer Freundin drüber gesprochen, man soll sich ein Dorf schaffen, man soll sich sein eigenes Dorf ein bisschen bauen, hat mich das viel Überwindung gekostet, aber Freundin sagt dann, ja klar, kein Problem.
Bravo.
Und ich habe, ja genau, bravo, ich habe mir aber sehr viele Gedanken drüber gemacht.
Davor.
Da war ich hinterher stolz auf mich. Ja.
Schön.
Das war eine wirkliche Glanzstunde. Ich habe auch Tage, wo Dinge ein bisschen doof laufen. Und wir haben immer ein Fundstück. Das kann, weiß ich nicht, das ist immer egal was, ne? Wir wollten es jetzt ein bisschen tailern dazu, dass man euch vielleicht ein bisschen besser kennenlernt. Hatte ich ja schon mal angekündigt. Wir haben in einer Folge drüber gesprochen, was ist schon normal? Also weil manche Dinge, die für dich jetzt total normal sind, würde ich den Kopf drüber schütteln und sage, wie kann das denn sein? Und wir hatten da auch einige Themen zusammengebracht. Und ich glaube, das, wo du, was du mir erst nicht geglaubt hast, Pia, als ich gesagt habe, ich habe keine Freizeit. Das ist mein Normalzustand. Jetzt sitzt ihr hier und Pia hat gerade schon aufgezählt, was ihr alles zu tun habt und was ihr macht und tut. Und dann habt ihr alle zusammen noch ganz viele Kinder. Habt ihr viel Freizeit? Habt ihr Hobbys?
Also ich würde sagen, ich habe Hobbys und ich habe auch Freizeit. Mhm. Das klappt schon trotzdem noch.
Wie?
Also, bravo.
Also ich würde per se schon mal Zeit mit der Familie schon noch zu Freizeit zählen. Also natürlich ist man dann nicht jetzt alleine und kann komplett das machen, worauf ich jetzt alleine Lust habe, sondern ich gucke noch danach. Aber ich empfinde das schon noch als Freizeit erstmal. Und ja, also wir versuchen schon zu Hause, es ist, glaube ich, je mehr Kinder man hat, schon auch schwieriger, dass wir gegenseitig einander Freiräume schaffen, dass man auch mal ein paar Stunden auch für sich hat, wo man was machen kann. Hm. So gelingt das, glaube ich. Und dann halt sehr früh aufstehen oder spät ins Bett gehen, das hilft natürlich auch.
Oder beides.
Braucht ihr beide wenig Schlaf? Ist das ein Trick?
Nee, nicht mehr. Also ich glaube, ich habe früher weniger geschlafen oder der Schlaf war mir weniger wichtig. Ich glaube, so kann man es besser formulieren. Eins der Rezepte ist, dass man in der Kernzeit sowas Ähnliches wie Multitasking macht und möglichst viele Felder gleichzeitig bedient. Ja, also das, ehrlich
konkret gesagt,
einerseits bin ich in der Klinik, andererseits kommuniziere ich mit Nibras am Handy und wieder ein paar Stunden später gibt es wieder Aspekte, die man so versucht zu jonglieren und nicht gleichzeitig, aber zumindest aneinandergereiht zu machen, um es möglichst zeiteffizient zu gestalten und um es überhaupt hinzukriegen. Das ist, glaube ich, einer der Kernpunkte, weil wenn ich mir zu viel Zeit dazwischen lasse für die Übergänge zwischen den einzelnen Themen, da geht auch total viel Zeit verloren dann. Aber es ist dann mitunter schon stressig auch. Das darf man jetzt, wir sitzen jetzt nicht hier und sagen, uns ist langweilig den ganzen Tag. Aber mir ist auch ganz wichtig, dass ich meine, keine Ahnung, 4-5 Mal die Woche Sport mache und sonst explodiere ich. Und das geht irgendwie. Dann ist halt 10 Uhr abends, wenn ich anfange damit und 10:45, wenn ich aufhöre damit. Und dann geht's halt erst ins Bett. Also, aber die Alternative ist es gar nicht zu machen. Und wenn es einem wichtig genug ist, dann macht man es auch. Und wenn einem das andere genug Spaß macht und man genug Freude dabei hat, dann kriegt man das auch miteinander, nebeneinander, nacheinander hin.
Okay. Aber ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass das vielleicht so ein Frauen- und Männerding ist, dass ich schon zumindest von meinen Freunden und Bekannten, mit denen ich so spreche, sagen würde, denen fällt es schwer und mir auch, sich so die Zeit zu nehmen. Also sozusagen, da mache ich das und das jetzt nicht und lass jetzt mal was liegen oder lass das bei meinem Partner. Und das habe ich schon fast wie so ein, würde ich schon sagen, universell. Also viele Leute, mit denen ich spreche, auch egal in welcher Altersstufe irgendwie, denen geht das schon so, dass sie sagen, das kostet mich Überwindung, mir das erstmal so rauszunehmen für mich.
Also meine Frau ist auf jeden Fall öfter im Spa als ich. Ich schicke die dann proaktiv auch dahin und sag, du nimm dir doch heute mal die Zeit, geh mal da 4, 5, 6 Stunden hin und ich übernehme in der Zeit. Aber du hast recht, das ist vielleicht je nach Situation oder Geschlecht unterschiedlich, aber muss halt drüber sprechen. Und wenn dir das auffällt, dass das vielleicht bei dir weniger ist, dann musst du es halt ansprechen und dann triffst du vielleicht auf jemanden, der bereitwillig sagt, ja, wenn du es mir sagst, dann können wir das ja auch so machen. Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist nicht, das für sich zu behalten, sondern wenn man das Bedürfnis danach hat, darüber zu sprechen in der Partnerschaft und
man ist ja
als Familie.
Man ist ja so im Trott aber auch. Ne? Du machst irgendwie so sein Ding, bist vielleicht ein bisschen im Tunnel und dann kommt das so.
Ja, es gibt auch manche Leute, die immer sagen, ah, es ist so viel und dann aber auch nicht so viel daran ändern. Mhm. Also man muss schon auch proaktiv gucken, ob man nicht was verändern kann.
Ja.
Und Perfektionismus zurückfahren, solche Sachen.
Ja,
und das ist ja auch eine Frage der Persönlichkeitsstruktur. Es gibt ja auch Menschen, die zu denen gehört das dazu, diese Rolle des sich etwas nicht rausnehmen können. Da meine ich jetzt nicht dich damit, aber es gibt ja im Extrem, dass das quasi die Persönlichkeit ausmacht, in jeder Lebenslage das Opfer zu sein. Das ist ja wahrscheinlich ein Fünftel der Bevölkerung, die das erleben und betreiben, die können da gar nicht so einfach raus und eigentlich wollen sie es auch gar nicht, weil es gehört zu ihnen.
Ja, das ist so ein bisschen das, was man kennt, ne? Das ist dann immerhin die Comfortzone in dem, was man kennt. Ich würde noch ein anderes Beispiel, oder wolltest du noch was sagen?
Nee, ja? Nee. Ich fand es jetzt nur interessant mit dieser Opferrolle und habe da gerade drüber nachgedacht, weil es eigentlich total schrecklich ist, so jemand zu sein.
Ja, absolut. Das ist ganz schrecklich. Aber man erkennt diese Menschen, wenn sie bei der Tür reinkommen und sagen, was mir heute wieder passiert ist. Und ist wieder die ganze Welt gegen mich heute, weil das und das und das und das. Mhm. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch jeden Tag.
Okay, ja, das stimmt. Wenn man nachdenkt, kennt man solche Menschen.
Ganz, da war ich, wie alt war ich? 17, 18 oder so. Was sagte damals die Mutter von meinem, also jetzt Ex-Freund zu mir? Ah, Nathalie, du hast auch immer irgendwas. Weil ich dann mal gesagt habe, ja, ich habe dann irgendwie mal Kopfschmerzen oder dann tut mir das Knie weh oder weiß ich nicht. Und seitdem, das hat wie so ein Klick gemacht, wo ich dachte, okay, dann halte ich das jetzt alles für mich rein. Aber das hat mich so geprägt, so habe ich mich gar nicht wahrgenommen. Mhm. So würde ich mich jetzt auch nicht wahrnehmen.
Aber das kann ja auch einfach eine Form der Kommunikation sein.
Ja.
Wenn du jemand bist, der sich mitteilt, niederschwellig und sagt, heute brummt mir der Schädel, wo wer anderer sagen würde, da kriege ich noch mehr Kopfschmerzen, wenn ich jetzt auch noch erzähle, dass ich Kopfschmerzen habe. Das allein würde ich jetzt nicht als Persönlichkeits.
So wollte ich das jetzt auch nicht kategorisieren.
Aber man sieht ja, wie man es aufnimmt, obwohl es vielleicht entweder gar nicht in die Richtung gemeint war oder anders gemeint war, vielleicht auch doch so gemeint war. Aber das, wie es bei einem ankommt, ist ja dann eine ganz bestimmte Frequenz. Und auf welcher Frequenz es gesendet wurde, steht ja auf einem ganz anderen Papier.
Ich hätte noch eine Sache, die wir letztens auch zusammen festgestellt haben, Pia, wo ich nämlich dachte, okay, jetzt wird sie gleich denken, ich bin ganz verrückt. Und dann haben wir gemerkt, uns geht's beiden so. Ich komme tagelang wunderbar gut aus, ohne irgendwelche Musik zu hören, weil mich das manchmal viel mehr stresst, als dass es mich entspannt. Wie steht ihr dazu?
Kann ich mich nicht dazu zählen. Also ich mag manchmal die Stille, aber irgendwann ist die Stille mir auch zu viel. Mich stresst dann die Stille.
Ja.
Also ich fahre viel Auto, weil ich von Düsseldorf aus recht weit zur Arbeit brauche. Und da läuft bei mir eigentlich fast immer was. Manchmal mache ich es proaktiv aus, aber dann ist so nach einer Viertelstunde muss ich wieder was anmachen. Und es kann auch Podcast sein, es muss nicht immer Musik sein. Ich kenne das, dass man manchmal denkt, jetzt ist mir das zu stressig. Auch manchmal ruhige Musik, dass man das dann hat. Aber nö, tagelang ohne Musik käme ich jetzt nicht unbedingt raus.
Ich höre Podcasts zum Beispiel auch. Ich mag das schon, wenn mir jemand was erzählt. Aber so eine Musik im Hintergrund, das ist mir manchmal zu viel.
Aber ich kenne das von mir zu Hause, also von meiner Frau und mir. Ich bin jemand, der in der Küche oder so sofort das Radio anschaltet oder auch, ich mache auch im Badezimmer Radiosender an. Und meine Frau, die kommt rein in die Küche und macht erstmal Radio aus.
Das ist bei uns auch so.
Und ich so, sorry.
Ja, aber das wäre auch nicht drehen kann.
Wenn es einen nervt, und der andere, also da muss man dann auf den Rücksicht nehmen, den es nervt, weil sonst wird es irgendwie unangenehm. Aber das ist auch ganz unterschiedlich bei uns beiden.
Ich habe witzigerweise einen Tag, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, sagte meine Tochter das morgens, wir hatten lange nicht mehr Radio an. Ich dachte, ja, okay. Und hat mir so ein bisschen an, habe ich einfach auf dem Handy angemacht dann. Und irgendwann so, ja, okay, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir auch weitermachen. Jetzt komm. Naja. So viel dazu.
Haben wir schon viel über Ernährung gesprochen.
Genau. Unser Kernthema, nämlich gesunde Ernährung. Ihr hattet schon mal erzählt, das ist jetzt auch so ein bisschen euer Steckenpferd, wo ihr euch mehr mit beschäftigt aktuell oder zumindest noch
schon
mehr
länger
zu machen möchtet. Und ich habe vor ein paar Tagen erst noch ein Reel gesehen von euch bei Instagram. Da warst du in meinem Lieblings-Asia-Laden hier in Düsseldorf. Das hat mich erstmal sehr gefreut. Dachte ich, gut, jetzt gucke ich genau, was er alles kauft. Und es waren ein paar Sachen dabei, die mich doch überrascht haben. Ich habe Seidentofu für mich entdeckt. Und das möchte ich jetzt heute von dieser Folge mitnehmen. Und zwar simple, gesunde Dinge, die ich noch nicht kannte, die einfach in der Umsetzung sind. Weil das ist so ein Ding bei gesunder Ernährung. Das ist für mich irgendwie so ein stressiges Thema, weil ich manchmal denke, mir fehlen so ein bisschen die Grundlagen, um bestimmte Sachen, wie soll ich sagen, also vielleicht richtig zusammenzustellen. Also zum Beispiel weiß ich jetzt, Haferflocken sind gesund, da ist Eisen drin und noch irgendwas. Aber ich hätte jetzt nicht für die ganzen Komponenten, die man für so eine ausgewogene Ernährung auch braucht, da hätte ich jetzt nicht so die Zutaten zu, dass ich mir das immer wieder neu zusammenstellen kann. Und manchmal denke ich, mir fehlen halt Grundlagen und ich muss immer wieder aufs Neue, muss ich Rezepte aktiv mir raussuchen, was ja auch schon wieder Aufwand ist, so im Täglichen. Ne? Du machst dies, das und ich frage mich, wie kann ich jetzt, weil ich habe eben viel zu tun, ich habe 2 kleine Kinder, ich will nicht die ganze Zeit am Handy hängen und jetzt mir Sachen durchlesen, mir Sachen einlesen. Ich als busy Mutter, was kann ich tun? Das ist das große Ding jetzt, was wir jetzt in der nächsten, weiß nicht wie viel Zeit wir noch haben, jetzt aufdröseln können.
Gut, aber, dass du nicht gesagt hast, in den nächsten
Stunden.
Ja, aber das ist, glaube ich, so, also für mich ist es so ein bisschen die Basis, die ich schwierig finde.
Also vielleicht, ich sag mal 2 Sachen. Erstmal natürlich uns folgen bei Hand, Fuß, Mund, weil wir teilen natürlich viele dieser Tipps.
So, und da habe ich ja Seidenfofu gelernt.
Direkt,
ne?
Schon das für euch aufgearbeitet. Und das Zweite, ich höre aber aus dem, was du sagst, schon mal ein gewisses Stresslevel heraus. Mhm. Und das finde ich immer schade, wenn das Stresslevel mitschwingt, weil heutzutage aus meiner Sicht natürlich viele Eltern sich Gedanken machen über Ernährung, aber auch zu viele Sorgen. Mhm. Kommt, glaube ich, ein bisschen daher, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten das Wissen über Ernährung stark zugenommen hat, das aber zum Beispiel in der Kinderarztpraxis gar nicht aufgefangen wird und es auch wenig so Aufklärung zu den Themen gibt. Ja? Früher war klar, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß.
Keine Eier, die machen Cholesterin.
Genau, Cholesterin, nicht zu viel. Nicht zu viel Fett und so ein bisschen ausgewogen. Dann kam so, ja, ein bisschen mehr Protein wäre nicht schlecht. Und dann auf einmal ging das los, Vitamin X, Vitamin Y, dies, das, jenes, Nahrungsergänzungsmittel hier. Es ist so richtig durchgebrochen, das Thema. Und dazu tragen auch die sozialen Medien dazu bei. Also ich glaube, du hast gesagt, mir fehlen die Grundlagen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass du bestimmt gute Grundlagen hast, um deine Kinder zu ernähren, weil die sind ja jetzt, weiß nicht, wie alt die sind, aber
7 und 3.
Ich denke, die sind ganz gut durch ihre Untersuchungen wahrscheinlich bisher durchgekommen, ohne irgendwie attestiert zu bekommen, schwerst mangelernährt zu sein. Also Grundlagen musst du sicherlich haben. Aber ich glaube, was manchmal hilft, ist so ein bisschen den Blumenstrauß ein bisschen zu verbreitern, dass man noch ein paar mehr Sachen reinnehmen kann, wie jetzt zum Beispiel beim Seidentofu, dass du den so auf dem Radar hast und sagen kannst, jetzt kann ich den einsetzen. Also einfach so den Horizont erweitern und das macht ja Spaß, den Horizont zu erweitern. Und das ist mir auch wichtig, ohne Spaß ist das alles total anstrengend. Also die Spaßseite nicht vergessen und dadurch ein bisschen das Portfolio an Optionen vergrößern und dann läuft es schon in den meisten Fällen.
Ja, und ich glaube, man muss einfach die Kirche im Dorf lassen. Also du sollst ja zu Hause nicht 2-mal am Tag kochen wie auf der Speisekarte von einem 5-Sterne-Kinderrestaurant, sondern du sollst deine Kinder ernähren. Und wie Nibras schon sagt, mit den Grundlagen passiert schon 85% von der ganzen Ernährung. Wenn du guckst, dass die Gemüse jeden Tag essen, dass die Obst immer wieder kriegen, dass sie nicht täglich den größten Mist zu sich nehmen, du halbwegs abwechselst, was du ihnen vorsetzt und wie du es ihnen vorsetzt, dann ist eigentlich schon das meiste erledigt. Und der Rest ist so ein bisschen ausprobieren, sich was trauen. Seidentofu ist ein prima Beispiel dafür. Du hast auch die Haferflocken erwähnt. Wenn du schaust, dass du das Wissen um diese Möglichkeiten einstreust im wahrsten Sinn des Wortes, hier mal, da mal, dann ist das eine tolle Ergänzung und Verbesserung für das, was du ohnehin schon machst. Mhm. Und dann wird es nur noch besser.
Ich kann euch genau sagen, wie das anfing. Und zwar, meine Tochter war ein großes Baby. Ne? Sagen wir mal groß. Das liegt aber auch in der Familie. Das war ihr Cousin und das war ich. Und die hat, da habe ich drauf geachtet, ihr ganzes erstes Jahr lang hat die keinen Zucker bekommen. Nichts vom Bäcker, nicht von, wo halt auch so versteckter Zucker drin ist. Und trotzdem war sie ein großes Baby, so wie ich auch. Und da sagte der Arzt dann immer zu mir, ich mag unseren Kinderarzt, ich finde, das ist eine sehr gute Praxis, ich bin super zufrieden. Aber die haben jetzt nicht gesehen, dass dieses Kind kein Zucker und, also die hat Gemüse gegessen immer und Joghurt und weiß ich nicht und war aber trotzdem groß, einfach genetisch. Und dann sagte er zu mir, ja, also so das Stück Schokolade ist ja ganz okay, aber dann nicht noch den Keks hinterher. Und ich dachte mir, ich habe gestern den ganzen Abend damit verbracht, selber Müsli-Riegel herzustellen, dass sie da irgendwie so einen Snack essen kann. Was soll ich denn tun?
Aber mit groß meinst du so ein
dick,
speckiges
schwer.
Baby. Ja, aber ist doch das Beste,
ein
was es
Specki.
Gibt.
Naja, die war schon immer sehr auf dieser, wie heißt das?
Perzentile.
Ja. Aber da fing das so ein bisschen an, dass es immer ein Thema war für mich auf dem Radar. Und dann natürlich Instagram hilft kein bisschen. Und ich glaube, Essen ist auch gerade so ein Thema, wo man auch schnell von anderen Mann einen Kommentar bekommt. Das können ja schon so Dinge sein, weißt du, dann kommt in der Kita eine Mutter und sagt, ich habe für alle gebacken und das ist auch zuckerfrei. Wo man dann für sich selber denkt, oh Gott, Alarm, muss ich jetzt auch zuckerfrei backen, weil Geburtstag ist.
Ja, was heißt denn zuckerfrei? Ich habe eine Freundin, die kocht sehr gern vegan und backt gern vegan und die macht dann irgendwelche Sachen, wo ich denke, von der Kaloriendichte ist es unglaublich, die hat dann Datteln ohne Ende, dann haut die zwar keinen echten Zucker rein, aber die Datteln sind super dicht, also das sehe ich dann auch nicht so eng eigentlich, die ganze Geschichte.
Ich liebe diese Videos bei Instagram, wo es heißt, ich zeige euch jetzt dieses tolle zuckerfreie Rezept.
Genau.
Ich schmeiße erstmal 2 Handvoll Datteln rein.
Genau.
Das ist immer wieder das Thema und es wird ja auch immer so die dunkle Seite der Macht ist der sogenannte Industriezucker, wo alle völlig vergessen haben, dass der aus einer Zuckerrübe gekommen ist, also auch eine Pflanze. Und die helle Seite der Macht ist so dieser Fruchtzucker und es wird ja völlig außer Acht gelassen, dass zum Beispiel der ganz klassische Industriezucker, die Saccharose, ja, das ist ja der Fachbegriff dafür, besteht zur Hälfte aus Fructose und Glucose. Also die Hälfte vom Industriezucker ist auch Fructose. Das haben die meisten Leute gar nicht auf dem Schirm. Die meisten haben aber auch nicht auf dem Schirm, dass nicht alle Fruchtsorten zum gleichen Maß zu 100% aus Fructose bestehen. Das denken nämlich die meisten, sondern manche Sorten bestehen aus 40% Fructose, 30% Glucose und nochmal ein bisschen andere Zuckersorten. Das sind alles Gemische. Ja?
Was
also
macht
dieses
die böse Fettleber? Huch, wo kommt die denn jetzt her?
Ja,
irgendeine Zuckerart macht die böse Fettleber. Ich merke mir das überhaupt nicht.
Das ist die Fructose, die, wenn die in hohem Maße anflutet, in der Leber, also die ist nicht so wie die Glucose, die zum Beispiel dann über Insulin schnell in die Muskulatur geliefert wird oder anders verstoffwechselt. Fructose kann dann im hohen Maß, wenn sie auf den Körper trifft, die Leber verfetten. Das kommt aber in der Regel nicht dadurch, dass man zu viel Obst isst, sondern es kommt daher, dass man zu viele fruktosehaltige andere Getränke. Lebensmittel zu sich nimmt, wie zum Beispiel gesüßte Getränke.
Mhm.
Fructose wird da nämlich gerne benutzt, weil Fructose eine höhere Süßkraft hat, also sehr stark süßend ist und sehr billig. Und das kommt hauptsächlich aus Mais. Es gibt diesen, in USA heißt das immer Corn Syrup.
Ja.
Und das ist fast überall drin in deren Processed Foods in den USA. Und dadurch, dass die das da viel zu viel zu sich nehmen und wenn du dann so einen Liter Cola trinkst in den USA mit Corn Syrup drin, dann kommt da zu viel an und macht eine Fettleber. Das ist aber nicht das, was dein Kind, das ist nicht das Problem deines Kindes, was nach einer zweiten Banane fragt,
okay,
weil es noch Lust auf eine hat.
Ich glaube auch, dass diese süßen Getränke, das ist, wenn du die weglässt, dann bist du auf einer sehr guten, sicheren Seite. Habe ich immer das Gefühl, wenn die Kinder Wasser trinken und nicht das Süßzeugs, dann.
Also ich sag mal, wenn man wirklich Kinder oder so, gerade so Jugendliche vor sich hat, die wirklich schwerst übergewichtig sind in so einer Sprechstunde, da haben wirklich die meisten ein Problem mit Softdrinks.
Mhm.
Es muss jetzt nicht die klassische Cola sein, es kann auch sowas sein wie Eistee. Mhm. Ja? Oder auch zum
diese
Beispiel
Energy-Drinks, oder?
Energy-Drinks, aber auch zum Beispiel Überkonsum von Säften kann auch sein. Trinkt einen Liter Apfelsaft am Tag. Ja, also auch an Apfelschorle kann man zu viel zu sich nehmen. Und diese Getränke sind ein riesen Problem, auf jeden Fall.
Ja, daran kann ich mich erinnern, wir hatten vor Jahren, waren die Kinder noch ganz klein, waren wir mit Freunden im Urlaub, die waren Dänen und die Dänen waren sehr tough. Und wir hatten damals noch immer so Apfelschorle, die wir den Kindern gegeben haben, damit die genug trinken. Und die Dänen haben gesagt, bei uns gibt's nur Wasser. Und es hat 2 Vorteile gehabt. Einerseits hat man die Kalorien gespart und andererseits, wenn die einen Becher Wasser umkippen, dann klebt es einfach nicht so. Und ich fand es auf vielen Ebenen fantastisch. Und seitdem gab es bei uns einfach immer nur mehr Wasser und zu Fest- und Feiertagen sogenannte festliche Getränke. Und ich glaube, das ist echt eine gute Geschichte, das so zu machen, die Softdrinks wegzulassen.
Ja, aber es gibt halt auch mit Säften die einen, die es so machen und die anderen, die es so machen. Also meine Kinder trinken auch Apfelsaft mit Leitungswasser zum Essen, wenn's und dann halt im, so auch im ordentlichen Mischverhältnis und nicht 2 Zentiliter Wasser auf dem Glas Apfelsaft. Aber wir hatten vor ein paar Wochen, ist jetzt her, einen italienischen Austauschschüler bei uns für eine Woche. Der hat zu jedem Essen, zu jeder Mahlzeit, hat er sich 3 bis 4 Gläser puren Apfelsaft reingestellt. aber als wäre es das Normalste von der Welt. Und wir alle sechs von uns saßen um den Tisch und haben ihm so mit offenem Mund zugeguckt, wie der sich wirklich ein Glas nach dem anderen runtergepfiffen hat. Und das war halt seine Normalität. Und da hast du gemerkt, das macht er zu Hause auch. Ehrlich gesagt hat man es ihm auch angemerkt, okay, dass das unter anderem seine Ernährungsweise ist oder seine Getränke, Lieblingsgetränke zu Hause. Aber es ist halt immer die Frage, wie viel macht das Ganze aus?
Es gibt ja auch in verschiedenen Ländern verschiedene Vorgaben oder Empfehlungen, ne? Also ich habe das jetzt gemerkt bei Babybrei. Mein Mann kommt aus Irland und in Irland ist die Empfehlung, die offizielle, dass man bei Brei anfängt mit dem Abendbrei. Das ist dann irgend so ein Reis, glaube ich, irgend so ein Reisbrei. Und das habe ich mit meiner Tochter noch hier nach hier der Empfehlung gemacht. Also Mittagessen, Kartoffel, Karotte und sowas alles.
Fleisch.
Und genau. Und bei meinem Sohn habe ich dann eben angefangen mit dem, wie es in Irland ist, weil das besser so zu unserem Rhythmus gepasst hat. Und das fanden die hier ganz absurd. Dann habe ich gesagt, naja, aber das ist in einem anderen, also in jedem Land irgendwie die und die Richtlinien. Würdet ihr sagen, es gibt bestimmte Küchen, die jetzt, an denen man sich gut orientieren kann, weil die besonders gesund sind, erstmal so pauschal. Ich denke ja immer als Einstieg in, wie kann man es sich am leichtesten machen, woran kann man sich am einfachsten orientieren für gesundes Essen?
Also ich glaube, am einfachsten macht man es sich zuallererst, wenn man sich klar macht, dass der deutsche Beikostfahrplan nicht die heilige Schrift ist, die man befolgen muss, sonst macht man ganz, ganz viel falsch, sondern wie du richtig gesagt hast, guckt man in ein benachbartes Land. Du brauchst nur nach Frankreich zu gucken oder nach Italien, die machen schon wieder alles ganz anders in der Beikost. Und das funktioniert ja auch. Also wenn man sagen kann, viele Wege führen nach Rom, dann gilt es für die Kinderernährung sicherlich. Es gibt gewisse Grundlagen, die halt Sinn machen. Zum Beispiel der Sinn von diesem Gemüsekartoffel-Fleischbrei ist, dass eine Eisenquelle drin ist über das Fleisch. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel früh mit einem Getreide, auch mit Hafer zum Beispiel arbeitest, da ist es auch Eisen drin. Ja, das heißt, sicherlich kann das damit auch funktionieren. Es muss nicht hier die tierische Muskelfaser sein, die das Kind jetzt bekommt. Es geht nur darum, dass eine Eisenquelle frühzeitig gegeben wird und dass man halt nicht vielleicht 10 Monate, 11 Monate voll stillt, weil dann einfach das mit dem Eisen wahrscheinlich nicht mehr ausreicht. Deswegen mit der Beikost eben 5. bis 7. Monat zu starten. Da jetzt irgendwelche Küchen zu nennen, wo man sagen kann, wie die das machen, ist top. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Es macht aber Sinn, weltoffen zu sein. Ja? Zum Beispiel der klassische deutsche Spruch ist immer, nee, Kinder können doch, Babys dürfen keine Linsen essen, davon kriegen die doch Blähungen. Und dann denkt man an 1,4 Milliarden Inder, wo alle Kinder Linsen essen. Da funktioniert das ja auch. Ja? Also anscheinend scheint es ein Gewöhnungsthema zu sein. Und wenn man es hier nicht gewöhnt ist, dann kann man die Kinder auch dran gewöhnen, wenn man damit vernünftig umgeht. Also auf jeden Fall einfach ein bisschen offen sein und nicht immer so in so engen Tunneln denken.
Ich dachte jedenfalls, es kommt die Mittelmeerküche. Immer wenn die Frage nach gesunder Ernährung gestellt wird, kommt als Antwort die
Mittelmeerküche. Ja, aber wenn wir das hier sagen, dann glauben alle Eltern, sie müssen jetzt ihrem Kind Austern und Kapern und was weiß ich, ganz viel Olivenöl geben. Das, was hier sich etabliert hat, hat schon auch so seinen Stellenwert. Mhm. Ne? Also man darf schon ganz normal seinen Frühkarotten anfangen und dann Haferbrei etc. Das ist auch alles in Ordnung. Ja? Aber man darf auch anderes, wenn man darauf Lust hat. Ja? Gerade wenn Eltern da Sorge haben, möchte ich die Sorge abbauen, dass andere Sachen auch möglich sind.
Und es macht halt schon auch wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern in allen Ländern dann am Ende doch Sinn, weil man sich ja auch um die einzelnen sogenannten Allergene auch kümmern muss im ersten Lebensjahr. Das merken wir meistens gar nicht, weil das auch im Beikostplan mit inkludiert ist und so eingepreist ist. Aber man muss natürlich schauen, dass man die Hauptallergene, die es so gibt, mit Nüssen, Ei, Milch, dass man die in dieser ersten Zeit den Kindern auch zuführt, in kleinen Mengen kontrolliert, aber dass sie Kontakt damit haben, weil wir wissen, je länger man damit wartet, desto eher hat man dann das Risiko, dass man eine Allergie entwickelt. Insofern darf man das auch nicht ganz außer Acht lassen.
Okay. Also bei mir war es so, beim ersten Kind war ich auch noch sehr nervös und habe halt ganz brav diese Gläschen, die Gläschen gekauft, die eigentlich, also ich fand die eigentlich recht eklig, das ist so ein bisschen wie Katzenfutter, gerade das mit Fleisch, das mochte ich gar nicht. Und mit jedem Kind wird man dann sicherer, man kocht dann ja auch kindgerecht und irgendwann versteht man ja, okay, eigentlich brauche ich nur die ersten paar Zutaten pürieren und dann passt das eigentlich, weil das ist ja das Essen, das wir alle essen und das auch in Zukunft gegessen wird. Also man wird dann einfach von Kind zu Kind lockerer. Und
beim dritten Kind weiß man dann, dass man es gar nicht mehr pürieren braucht, sondern ihnen es auch so geben kann. Und beim vierten holen sie sich es dann selbst. Genau.
Jetzt ist es bei uns gerade so, meine Tochter hat eigentlich immer sehr gut gegessen, mein Sohn nicht ganz so. Aber bei ihr geht das jetzt gerade so ein bisschen, oder wir sind schon unten, es ging nicht mehr runter, es ist schon, dass sie ziemlich wählerisch geworden ist. Was würdet ihr jetzt sagen, wie kann man jetzt Kinder, die wählerisch werden, ich weiß, immer dranbleiben, aber dann bist du in einer Phase, da ist das Kind irgendwie 3, 4 Jahre alt und will nur die Nudeln essen trocken. Den Kampf gibt man sich dann eine Woche lang, aber das ändert sich ja auch nicht, zumindest in meiner Erfahrung, jetzt irgendwie nach einer Woche oder so, sondern was kann man, oder was würdet ihr diesen Eltern in der Zeit raten? Man denkt sich, oh je, mene, mein Kind möchte jetzt nur noch die 3 Sachen essen, wie kriege ich die Nährstoffe in mein Kind rein, wie ermutige ich mein Kind, wie auch immer. Also.
Also erstens cool bleiben, weil es ist völlig normal. Die Kinder entwickeln ihren eigenen Willen und wollen dann mitentscheiden. Und dazu kommt noch ein Phänomen, das sich Neophobie nennt, das genetisch einkodiert ist, dass, sobald man so ein bisschen entscheiden kann, grundsätzlich erstmal Skepsis besteht gegenüber den Dingen, die man nicht so gut kennt. Ja? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das bezieht sich vor allem auf die Sachen, die eben nicht besonders lecker süß schmecken. Ja, das ist ja auch eingeplant. Selbst die Muttermilch hat ja einen Zuckeranteil. Süß ist erstmal kodiert als gut. Bitter, sauer erstmal nicht. Und das betrifft eben viele gesunde Sachen, Gemüse. Und diese Neophobie, das ist völlig normal, dass Kinder dann diesen Katalog an Lebensmitteln erstmal reduzieren. Du hast gesagt, dranbleiben, muss ich trotzdem sagen, auch wenn es jetzt nicht das ist, was du hören wolltest. 9 bis 15 Mal muss man ein Lebensmittel Kindern im Durchschnitt anbieten. Sie müssen es in den Mund nehmen, dann auch vielleicht wieder ausspucken, aber es muss in den Mund kommen, bis sie es akzeptieren. Das kann teilweise Jahre dauern, bis man soweit ist.
Das würde ich nicht auf Kinder reduzieren, weil so geht es mir mit Ingwer. Ich glaube, ich stehe noch 4, 5 Versuche, bis ich Ingwer tolerieren würde, weil es mir immer wieder untergejubelt wird.
Ja.
Okay. Ich dachte, es sei 40 Mal. 9 bis 15 Mal ist ja richtig easy. Gegen meine 40, die ich im Kopf hatte.
Ja.
40 Mal muss man irgendwas essen, was man nicht mag, bis man Geschmack dran findet.
Ja, aber so weit muss auch erstmal kommen.
Ja. 9 bis 15 Mal.
9 bis 15 Mal, klar, das bezieht sich jetzt auf den Durchschnitt. Das kann bei manchen Lebensmitteln, Rosenkohl vielleicht, höher sein. Aber bei den meisten trifft das halt zu. Was natürlich völlig in Ordnung ist, du meintest, wie kriege ich jetzt wie kriege ich die Nährstoffe in mein Kind? Man kann natürlich, ich sage immer gern, den Aggregatzustand des Lebensmittels auch mal verändern. Also auch mal was pürieren, ist völlig in Ordnung, das dann in die Soße wandern zu lassen. Es muss nicht immer das nackte, leicht angedünstete Brokkoliröschen sein, weil ach Gott, sonst könnten irgendwelche Vitamine verloren gehen. Also ruhig die Sachen auch irgendwie so machen, dass die dann doch von den Kindern akzeptiert werden. Ich finde so ein Rezept zum Beispiel cool, wo man so Brokkoliröschen ein bisschen dünstet, dann so zerstampft mit so einem Glas, dass sie schön platt sind, dann so ein bisschen Käse drüber streut und nochmal im Backofen schiebt, dass die so wirklich so kleine krosse Dinger werden.
Lecker.
Auf einmal finden die Kinder das wieder ansprechend. Und manchmal kann das auch spielerisch funktionieren. Also man muss, glaube ich, dranbleiben, Strategien überlegen, sich aber bewusst machen, dass es auch eine Normalität hat und dass es mal okay ist, dass Kinder nur Nudeln essen wollen. Dann kaufe ich halt zum Beispiel die Linsennudeln statt den normalen Nudeln. Dann habe ich darüber wieder Nährstoffe reingebracht. Also man kann sich der Situation schon anpassen und wichtig ist, da nicht in Panik auszubrechen und den halben Nahrungsergänzungsmittelschrank im Drogeriemarkt leer zu kaufen, weil brauchen die allerwenigsten Kinder.
Ich meine, man hat ja jetzt schon weniger Einfluss, wenn das Kind dann in der Kita ist und dann essen die dort Mittagessen.
Aber die meisten essen da besser als zu Hause, würde ich sagen.
Das ist auch so, ja.
Weil da ist es mit der Autonomie nicht so ganz wie zu Hause. Ne? Mhm. Und das sollte eigentlich einen auch beruhigen. Weil ich kenne das von meinem Sohn auch. Da wird in der Kita richtig gut gegessen und das, was auf den Tisch kommt. Und zu Hause geht es dann los mit, ja, das will ich nicht und das will ich nicht und das möchte ich aber jetzt. Und wenn das Kind aber schon eine ordentliche Mahlzeit mittags da gegessen hat und das Frühstück auch, dann kann man sich ja schon mal denken, ja gut, dann ist es jetzt vielleicht nicht mehr ganz entscheidend, wie wir jetzt hier zu Abend essen. Ne?
Ich habe dazu, habe ich schon mal bei der Kita-Leitung angefragt, welches Brot kauft ihr? Ich muss das jetzt wissen. Da sagt ihr, der und der Bäcker, das und das Brot oder alternativ das habe ich gekauft. Ich sage, guck mal, geil, wir haben das gleiche Brot wie aus der Kita, lecker. Nee, das schmeckt anders. Das ist das nicht.
Ja, ja, genau wie der Apfel auch anders schmeckt, weil du ihn jetzt durchgeschnitten hast, bevor das Kind gesagt hat, ich möchte, dass der durchgeschnitten wird, dann will ich das jetzt nicht mehr. Ne? Also es macht, sorry, man muss auch akzeptieren, dass die Logik von Kindern oft keinen Sinn ergibt und man da nicht versuchen muss. Ja, man muss ja dir nicht versuchen, mit denen dann irgendwie so eine logische Lösung zu finden. Ja?
Ja.
Sich dem anpassen, hier und da mal auch ruhig intransparent mal was unterjubeln auf der anderen Seite, aber auch die Kinder ein bisschen einbinden. Also für mich hat das auch ja vier Seiten, die Ernährung von Kindern. Das Essen ist nur eine von den vier. Das erste ist zusammen planen, was man isst. Zusammen einkaufen ist die zweite Seite. Zusammen zubereiten, die dritte. Ganz wichtig, weil wenn die Kinder sehen, was sie da machen, mit ihrem Kindermesser was schneiden, in den Topf werfen, dann sind sie auch neugieriger, nachher herauszufinden, wie schmeckt das auch. Und dann erst das vierte, das Essen. Und wenn die Kinder heute mal nur Lust haben, die ersten drei Sachen mitzumachen und bei der vier wieder aussteigen und nicht so Lust haben auf Essen, ist es okay. Das ist eine Investition. Und diese Gewohnheiten zu etablieren mit den Kindern, das wird auf jeden Fall on the long term dazu führen, dass sie besser essen, mit Sicherheit.
Da muss ich gleich mal reingrätschen. Das haben wir nicht in dem Maß gemacht. Ich sag's, wie es ist. Also Einkauf gab es immer. Oh je, jetzt wäre ich gedisst.
Wo sind wir hier gelandet, Nipras?
Es tut mir echt leid, ihr sitzt da hinten, ihr könnt nicht fliehen. Also Wochenendeinkauf hat immer mein Mann gemacht, weil wir so einen richtigen Wochenplan hatten. Das fand ich immer ganz gut, so strukturiert zu wissen, ungefähr das und das gibt's. Und gekocht habe ich oft, bevor die Kinder kamen. Und mein Mann hat schon so am Sonntag oder so mit denen gemeinsam gekocht, das schon.
Hm. Ich grätsch mal zurück. Ich meine das nicht im Sinne von, das müssen alle so machen.
Ja.
Aber wenn man zum Beispiel ein Kind hat, wo man wirklich sich Sorgen macht über längere Zeit, es ist echt so schwer mit dem Essen, dann kann man das zum Beispiel versuchen, dass man sagt, am Samstag, Sonntag, wir holen jetzt das Kochbuch raus, wir blättern zusammen durch. Was wollen wir denn zusammen machen? Jetzt auch nicht mit einem 2,5-jährigen Kind. Ja, es gibt noch so ein Alter, wo ich der Meinung bin, zu viel Fragen, zu viel Angebot ist auch eine Überforderung. Ja, aber wenn man so, manche Eltern sagen, ja, mein 5-Jähriger, mein 6-Jähriger, der ist so schlecht. Da kann man dann schon sagen, sich mal hinzusetzen, zu überlegen, was wollen wir denn machen, dann zusammen loszuradeln, auf dem Markt die Sachen zu holen oder im Supermarkt zurückzufahren, das zuzubereiten. Das kann bei vielen hilfreich sein.
Und es bringt zugleich noch ganz wichtige Erfahrungen fürs Kind auch mit sich. Jedes Kind, das in dem Alter schon mal einen Umgang mit dem Messer oder mit dem Kochtopf oder sonst irgendwas übt oder es zugelassen wird überhaupt, dass das Kind sich daran mal beteiligt, das ist genauso eine Investition. Weil ich weiß, die Ängste sind immer groß. Naja, der kann sich jetzt am Messer schneiden, am Topf kann er sich verbrennen, hier und da. Aber Sicherheit im Umgang erlernen die Kinder eigentlich nur, wenn sie es auch selbst machen. In einem Umfeld, wo man das Risiko möglichst minimiert, dass man schaut, dass, wenn es geht, nichts passiert natürlich, aber sie trotzdem mal machen lässt und mal daneben steht und aufpasst, aber ihnen ruhig auch mal was zutraut.
Habt ihr Go-To-Rezepte, die eigentlich immer funktionieren oder wo man auch gut mal ein bisschen Gemüse oder so unterbringen kann? Also ich kann euch ja meins erzählen. Mein Go-To-Rezept ist, ich mache Frühstückskuchen, was allein schon vom Namen her, finde ich, marketingtechnisch sehr gut.
Ja.
Und das sind nicht püriert, nicht gehäckselt, wie ist denn das Wort? Gemahlene Mandeln, nicht Mandeln. Haferflocken in so einem kleinen, so eine Kaffeemühle haben wir, ne? Haferflocken, ein Ei, Banane und doch gemahlene Mandeln mit rein und das in die Mikrowelle. Und dann wird das halt so kuchenförmig. Das kommt sehr gut an, geht sehr schnell. Das ist mein absoluter Tipp für morgens. Schön warm im Bauch. Und das würde ich gerne teilen. Für Leute, die dann irgendwie mal morgens ein bisschen Stress haben oder so. Aber das kommt immer sehr gut an.
Mhm. Klingt lecker.
Ist es?
Ja.
Also ich habe jetzt nichts Geheimes. Ich glaube, das, was bei uns immer klappt, ist Müsli.
Ja.
Müsli klappt immer und das ist, viele unterschätzen das. Das ist einfach wunderbar, was da man da als Nährstoffen alles reinpacken kann. Und was ich ganz gerne mache, ist so ein Rezept mit so Muschelnudeln und so wirklich klein geschnittenem Gemüse. Das sind so richtig große, muschelige Nudeln und dann rutschen die guten Sachen immer so in diese Nudeln rein.
Smart.
Und ich nenne die immer so die kleinen trojanischen Pferde mit den Gemüsen drin. Und das funktioniert bei uns ganz gut auch.
Sehr gut.
Was ist denn da dran an der Sache, dass der Körper das Eisen von den Haferflocken nicht aufnehmen kann im Zusammenhang mit Milchprodukten? Irgendwie habe ich das mal gelesen, dass man das im Prinzip mit Vitamin C, also im Prinzip mit Orangensaft oder so, das Müsli, und das klingt aber echt eklig, das möchte ich nicht essen. Ich möchte mein Müsli mit Joghurt essen.
Also da ist jetzt so ein bisschen, muss ich ein bisschen richtigstellen. Also grundsätzlich wird die Eisenaufnahme vom Körper durch Kalzium, und das ist halt viel drin in Milch, verschlechtert. Mhm. Ist nicht so, dass man dann gar nichts mehr davon aufnimmt, aber es wird verschlechtert. Und wir sehen das manchmal bei Kindern, vor allem die sehr viele Milchprodukte zu sich nehmen oder sehr viel einfach Kuhmilch pur trinken, dass sie einen Eisenmangel davon entwickeln.
Okay.
Nur weil man jetzt sein Müsli mit Haferflocken, dann mit einer Milch da drauf macht, heißt nicht, dass man daraus kein Eisen zu sich nehmen kann. Es kann aber zum Beispiel Sinn machen, zum Beispiel einen Schuss O-Saft mit reinzumachen. Ne? Also das machen wir schon öfter in unserem Müsli, dass da einfach nur ein Schluck Orangensaft reinkommt, zusätzlich zur Milch. Das merkst du nicht, wenn du es zusammengemischt hast. Das ist dann einfach nur so ein bisschen, als wäre so ein Stückchen Orange mit drin gewesen. Ja, das ist, schmeckt auch gut. Und wie gesagt, auch andere Eisenquellen. Es ist nicht nur die Haferflocken, was gut funktioniert, zum Beispiel ein bisschen Nussmus reinzumachen. Cashewmus, Mandelmus zum Beispiel. Da mache ich zum Beispiel gerne Sesamsamen noch mit ins Müsli rein. Also man kann das schon noch ein bisschen upgraden und dann spielt es keine große Rolle, dass das dann natürlich mit dem Kalzium etwas verschlechtert wird.
Was man nicht machen soll, ist, wenn man jetzt Eisen supplementieren würde oder substituieren würde, also Eisentabletten oder Eisentropfen, die sollst du natürlich nicht mit Milch zusammen einnehmen, weil genau in dem Moment, wo du dann die Tabletten runterschluckst oder wo die dort sind, wo sie aufgenommen werden sollen, kommt die Milch dazu und dann nimmst du weniger von dem Zeug auf, was du eigentlich jetzt gerade artifiziell zu dir genommen hast. Wenn es jetzt um die Haferflocken im Müsli geht und du dich ja sonst auch noch irgendwie eisenhaltig ernährst, dann ist das egal, wenn du dann 200 Milliliter Milch dazu.
Okay. Eisen, großes Thema, ne?
Großes Thema.
Ja, ich habe das mal.
Ja,
ich
ist auch wichtig.
Ja, weil ich hatte jetzt schon zweimal so einen ganz, ganz dollen Eisenmangel. Also wirklich, dass der Arzt sagte, leer. Und nimm jetzt Eisentabletten, weil wir jetzt nicht wussten, wie, warum. Aber, also auch mal da wieder zurückzukommen, dass das ja auch viel hier eigentlich, also weniger um die Kinder gehen soll und auch viel um die Erwachsenen mal. Die Eltern, ist ja auch ein großes Ding bei Frauen. Ne? Eisenmangel, wo ich jetzt auch gemerkt habe, das wird vielleicht auch ein bisschen nicht unterschätzt, aber zu wenig kontrolliert.
Absolut. Also als Frau muss man leider sagen, hat man von der biologischen Grundlage einfach schlechtere Karten beim Eisen, weil man einmal im Monat durch die Periodenblutung Blut verliert und darüber auch Eisen verliert und das kompensieren muss. Und wenn man die gleichen Sachen isst wie der männliche Gegenpart, hat man einfach weniger Chancen, das Eisen drin zu behalten, weil man regelmäßigen Blutverlust hat. Das ist einfach so gegeben. Und das wird in der Schwangerschaft darüber verstärkt, dass auch sehr viel Blut auch an das Kind gehen muss. Ja, deswegen haben eben viele Frauen da Probleme mit. Und ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch der Meinung, dass das unterrepräsentiert ist als Thema, auch in der Schwangerschaft schon. Da wird ja nur mal nach dem HB-Wert, also dem roten Blutfarbstoff, geguckt, aber nicht routinemäßig nach dem Eisen. Und wir sehen auch zum Beispiel, jetzt treffen wir uns mal zwischen Kindern und Erwachsenen bei den Jugendlichen, dass da viele jugendliche Mädchen Probleme haben, auch mit der Periode und darüber auch einen Eisenmangel entwickeln. Also grundsätzlich, es ist zwar einerseits anerkannt, dass es weltweit der häufigste Nährstoffmangel überhaupt ist, der Eisenmangel.
Oha.
Aber es wird trotzdem so ein bisschen wenig nachgeguckt. Und viele Ärzte sagen, ja, solange das Blutbild, also dieser Hämoglobinwert in Ordnung ist, dann ist es egal. Aber wir wissen schon, dass auch der Eisenmangel ohne Anämie Symptome machen kann. Auch bei Erwachsenen. Konzentrationsschwierigkeiten, Belastung wird weniger, Haarausfall, solche Sachen. Und deswegen lohnt es sich da schon auch nachzugucken, jetzt nicht im Sinne von sofort zum Arzt rennen, Labor machen, aber zu überlegen, esse ich denn genug Sachen, wo Eisen drin ist und kann man da vielleicht noch was optimieren?
Also bei mir wird es jetzt innerhalb von 1,5 oder 2 Jahren auch 2-mal festgestellt, also irgendwie was ist, Aber jetzt weiß ich das, nehme dann halt die Tabletten. Aber auch, ich hatte dann, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, dann immer diesen Hintergedanken, okay, ich habe zwei kleine Kinder, ich mache viel, ich bin müde. Und habe das irgendwie so hingenommen, bis ich dann gemerkt habe, nach dieser Infusion, was für ein Unterschied das war, wie ich mich gefühlt habe, dass ich das dann auch so akzeptiert habe. Ne? Ist vielleicht dann wieder, was ich am Anfang gesagt hatte, auch Nathalie, bei dir ist immer irgendwas, dass ich dann dachte, okay, komm.
Mhm. Ist normal.
Ja, genau, ja. Ist normal. Ne? Du bist müde, du hast Kinder. Mhm. Aber zu was von einem Level eigentlich, das habe ich so hingenommen, das habe ich so akzeptiert. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch viele gibt, die jetzt sagen, ach ja, ist nicht so schlimm und man hat irgendwie hier mal ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen, was man dann schon unterschätzt vielleicht.
Ja, wenn es einfach chronisch wird, wenn es dir immer schlecht geht, dann ist es dein Normalzustand und du kommst vielleicht auch gar nicht auf die Idee, wie lässt sich's verbessern. Mhm. Und gerade der Eisenmangel, wenn du da dem auf die Schliche kommst, dann ist das ja etwas, wo man einen Hebel ansetzen kann und wo du, wie du sagst, ja relativ schnell dann auch eine Verbesserung spürst, weil genau das, was du brauchst, damit du leistungsfähig bist, damit du schnell im Kopf bist, damit du belastungsfähig bist im Alltag, das fehlt dir ja dann. Und wenn du dann doch wieder genug davon hast, geht es auf einmal wieder besser.
Ich habe noch eine richtige Liste, aber Blick auf die Uhr ist, ne?
Wir müssen zum Schluss kommen. Aber ich glaube, ohne die fünf wichtigsten Handreichungen für gute Ernährung in der Familie lassen wir euch nicht raus. Einfach so die Basics. Ich glaube, eine ist sich nicht stressen lassen.
Du hast auf jeden Fall recht. Also ich habe es jetzt mehrfach versucht, in der Folge anzudeuten, das Stresslevel beim Thema Ernährung bitte reduzieren. Die Küche ist kein Chemielabor, wo man grammweise irgendwelche Nährstoffe abwiegen muss, sondern es macht Sinn, wie wir eben gesagt haben, eingangs zu dem Thema, den Blumenstrauß an Optionen einfach groß zu halten, dass man zumindest die Kenntnisse hat, es gibt außer Fleisch noch was anderes, was Eisen enthält zum Beispiel, ja, oder es gibt außer Nudeln noch andere Kohlenhydratquellen oder so ein bisschen die Angebote zu kennen, sich mal umzuschauen auch im Supermarkt, was steht denn da alles rum, oder mal in den Asiamarkt zu gehen, ist ja auch so gesagt, und dadurch einfach die Möglichkeiten zu vergrößern. Und dann klappt es, wenn die Kinder anständig mal portionsweise essen, dass das meiste ankommt bei diesen Kindern.
Ich wäre eher Typ Möglichkeiten überschaubar halten. Als du das erste Mal gesagt hast, mit Strauß vergrößern, habe ich gedacht, nein, ich gehe immer absichtlich in kleinere Supermärkte, weil es mich total überfordert. Und dann kaufe ich auch immer nur Bio-Sachen, weil da gibt es auch weniger. Und je weniger Auswahl ich habe, desto leichter fällt es mir eigentlich, was Ordentliches zu machen. So tick ich.
Kann
also
ja
ich glaube, Leute.
Ja, ist ja bei zum Beispiel bei Nathalie habe ich eben rausgehört, dieses, mir fehlen die Grundlagen, ich weiß dann nicht, wie mache ich das und so.
Ja.
Da war eben die Message, indem man das Angebot ein bisschen größer hält, dass man mehr Optionen hat. Viele Eltern sagen, ja, ich weiß nicht, was ich mal kochen soll. Immer wieder die drei gleichen Sachen. Mhm. Und deswegen da so ein bisschen diese Botschaft. Aber wenn das bei dir so ist, dass du dich mit den Dingen wohlfühlst, dann bitte nichts daran ändern.
Ich finde ganz wichtig, die Routinen, die man von frühester Kindheit an den Kindern mitgibt. Also wir wissen vom Baby-led Weaning, das muss man nicht machen. Ja, ist überhaupt nicht meine Intention jetzt zu sagen, dass jeder Baby-led Weaning machen muss, aber anhand vom Baby-led Weaning wird klar, dass...
Ich muss durchfragen, das ist, wenn das Kind selber nicht mehr sich selbst abstillt, oder wie?
Naja, nee, das ist, dass du nicht jetzt vor deinem Kind sitzt mit dem Gläschen Brei und ihm bis zum letzten Krümel den Inhalt dieses Gläschens reinschiebst und noch einen Löffel für die Oma und noch einen Löffel für den Opa und das Kind will schon überhaupt nicht mehr und dann bringst du es noch zum Lachen und es lacht mit offenem Mund und dann kommt der nächste Löffel rein, sondern dem Kind wird ein Teller vorgesetzt mit Lebensmitteln, mit Nahrungsmitteln, zum Beispiel Obst, Gemüse oder auch anderes, und das Kind kann selbst wählen, was es isst, wie viel es isst, und wird nicht gezwungen, irgendeine vorgegebene Anzahl oder Milliliteranzahl von irgendeinem Brei zu sich zu nehmen.
Okay.
Und das funktioniert im ersten Lebensjahr. Das ist quasi das Pendant zur Breikost.
Mhm.
Und da kann man dem Kind gekochte Apfelspalten geben. Mhm. Da kann man dem Kind Bananenstücke. Also es ist halt fest. Ja? Das Kind nimmt das wirklich in die Hand und steckt sie sich im Mund oder schmeißt sie entgegen oder tapeziert die Wände damit, was auch immer. Aber es hat einen eigenen Willen, wenn es darum geht, was nicht was vom Teller kommt, aber was vom Teller in den Mund kommt.
Okay.
Das Kind soll weiter gestillt werden oder soll weiter Säuglingsnahrung bekommen, ja, damit es auch, wenn es auf das Essen, was du ihm vorsetzt, keine Lust hat, trotzdem ernährt wird. Und das ist so ein Prozess. Ja, das Stillen und die Säuglingsnahrung wird allmählich weniger. Das, was vom Teller gegessen wird, wird allmählich mehr über die Wochen und Monate. Und so wird das Kind einfach anders ans Essen herangeführt.
Okay, das wäre dann Punkt 3. Jetzt haben wir keinen Stress.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir von dieser Ernährungsform ja wissen, dass Kinder da Gemüse und alles Mögliche schon auch in fester Form zu sich nehmen können und Obst. Und wenn du deinem Kind ab Einführung der Beikost Gemüse regelmäßig, und regelmäßig heißt jeden Tag, gibst oder salopp gesagt vorsetzt, dann ist es einfach Normalität für das Kind, dass es zum Beispiel zum Abendessen Paprika und Möhren und Kohlrabi gibt oder Gurke. Und dann kannst du mir nicht einreden, dass das Kind mit 5 oder 6 oder 8 Jahren sagt, nee, mag ich nicht. Sondern es ist das Normalste von der Welt, dass es am Abend auch Gemüse gibt. Das ist bei uns zu Hause auch so. Meine 4 Kinder, wenn da die Schüssel mit Rohkost am Tisch steht, das ist das Erste, was leer ist. Mhm. Weil es einfach vollkommen normal ist.
Sind wir jetzt bei 4? Vorbildfunktion.
Ja, ganz wichtig.
Eltern leben ihren Kindern auch vieles vor. Und gerade in Familien, wo die Eltern vielleicht nicht so ideal sich ernähren, sieht man das eben auch häufig bei den Kindern. Und dann wird dann beim Kind versucht, was umzustellen, weil das Kind soll sich ja gesund ernähren. Aber wenn nicht die ganze Familie an einem Strang zieht, klappt es eben meistens bei den Kindern nicht. Weil deswegen nie vergessen, dass Eltern da ein Vorbild sind. Nicht nur bei Ernährung, auch bei Bewegung zum Beispiel auch so ein Thema, wenn es um Körpergesundheit geht, wie man das mal verbessern kann. Aber gerade bei Ernährung wirklich daran denken, dass man auch manchmal an die eigene Nase sich fassen muss und überlegen muss, können wir da nicht alle was besser machen.
Aber dazu würde ich sagen, muss man auch erstmal selber für sich erkennen, was man vielleicht auch so internalisiert hat, ne? Also bei uns war immer das Ding von meiner Mutter, so hat sie das nämlich gelernt, man muss aufessen, weil manchmal hat man weniger, manchmal mehr und man muss das alles aufessen. Und ich habe ganz spät erkannt, dass es bei mir auch so fix ist, dass ich esse, obwohl ich schon satt bin, weil das so, weil ich auf keinen Fall Essen wegschmeißen darf, weil man das aufessen muss. Das ist natürlich eine super einfache Erkenntnis. Das hat mich jetzt nicht groß was gekostet, aber es ist schon spät gekommen, so als Habit von mir. Und das muss man dann ja auch vielleicht für sich erstmal so ein bisschen eingestehen auch. Ne? Es muss jetzt nicht immer das sein, ich esse, obwohl ich satt bin, können ja auch andere Dinge sein. Aber das auch zu erkennen, kann ja auch manchmal erst später kommen.
Absolut, also Selbstreflexion ist da der erste Schritt.
Und dazu bringen Kinder einen ja ganz fantastisch.
Ja.
Naja, man muss nur hinschauen.
Weniger Convenience-Produkte, die man ja so angeboten bekommt als Erleichterung im Leben. Ich will nichts gegen schnelle Produkte sagen, die einem im Alltag auch helfen. Klassiker, viel zu unterbewertet. Tiefkühlgemüse wird oft bezeichnet als, ja, das ist doch nicht gut. Es muss doch hier immer frisch sein. Ist eigentlich wunderbar und kann so vieles einfacher machen. Einfach Tüte aufreißen, rein. Es wird häufig direkt nach der Ernte tiefgefroren, vitaminfrisch. Da kann man viel Erleichterung haben, ohne dass man von der Qualität ein Downgrade hat. Aber dann die klassischen Fertigprodukte, die ich meine, irgendwelche Fertiglasagnen. Das ist ein anderes Thema, müssen wir eine eigene Folge zu machen, aber Fertigpizzen etc. Ja. Alles darf man immer mal wieder auch mal einsetzen, aber es sollten nicht die Daily Driver der Familien- und Kinderernährung sein. Das wäre so der letzte Tipp.
Cool, dann haben wir die 5. Dann sind wir durch.
Unsere letzte Kategorie ist eine Frage für eine Freundin. Und das ist jetzt nicht mal eine Frage von meiner Freundin, aber auch ganz spezifisch dann an euch, die wusste ja, dass ihr kommt. Und zwar, ihr Kind ist 3, 3,5 und der darf manchmal schon so Sachen gucken auf Kika. Ne? Gibt es ja auch schöne Sendungen, was guckt der, glaube ich, immer so an. Und die wilden Tiere guckt er viel. Und jetzt darf der auch manchmal bei seinem Papa auf dem Handy solche Lernspiele spielen. Sie sagt, was machst du da? Das ist ja, der Kind soll nicht am Handy sein. Und er sagt, das ist zum Lernen, das ist genauso, wie wenn du den vor den Fernseher setzt. Jetzt würde ich mal außen vor lassen, wenn ihr jetzt sagt, ein dreijähriges Kind braucht jetzt kein Fernseh gucken. Das ist aber manchmal dann so, ja, das ist dann schon doch der Alltag, würde ich sagen. Seht ihr das auch so? Bildschirm ist Bildschirm oder Bildschirmgröße oder Lern-App und dann da was angucken, jetzt so eine Sendung. Es gibt ja wirklich gute Sendungen auf Kika. Die sind schon gut gemacht und informativ und nett irgendwie, ne? Nicht so aufregend. Und
wie alt ist das Kind?
Dreieinhalb.
Dreieinhalb, okay.
Ja, also mein Problem wäre auch nicht die Sendung auf Kika, die vielleicht wirklich mit Natur, mit Tieren oder so dann dem Kind ja etwas aus der Welt zeigt, dass es anders vielleicht gar nicht mitkriegt. Dreieinhalb ist jetzt relativ klein auch dafür. Aber was meiner Meinung nach total unnötig ist, ist eine Lern-App mit dreieinhalb. Das kann ein Fünfjähriger machen als Vorbereitung für die Grundschule. Da gibt's so Lern-Apps, wo man schon rechnen kann, wo
die
man
Anton
schon Buchstaben.
App, ne? Also sowas.
Ja, genau. Da gibt's so ein paar. Die müssen halt wirklich für dieses Alter auch schon gemacht sein. Da gibt's welche. Dann kann das eine ganz nette Herausforderung sein für das Kind, wo es spielerisch dann auch den Zahlenumgang, Umgang mit Buchstaben und so weiterentwickeln kann. Auf der anderen Seite ist es trotzdem Bildschirmzeit. Mhm. Das muss man auch sagen. Bildschirmzeit ist aber nicht gleich Bildschirmzeit. Also wenn ich ein Kind vor YouTube setze und der swipet sich ein Video nach dem anderen weg und landet irgendwann, das habe ich in der Klinik gesehen, bei Patienten, die da wirklich, die sind ja lange Zeit bei uns stationär und die Eltern haben oft auch gar nicht die Kraft und manchmal auch nicht mehr den Willen, da das Kind adäquat zu betreuen und dann wird's vors Tablet gesetzt. Mhm. Da landen die bei Videos, da wird mir schlecht davon, von irgendwelchen, am Ende dann Horrorclowns, die, also da habe ich
jetzt Bilder, hast du ein Fass aufgemacht,
Bilder im Kopf, da willst du davonlaufen.
Die Freundin.
Das ist natürlich eine ganz andere Bildschirmzeit als jetzt eine Lern-App. Mhm. Trotzdem ist der Dreieinhalbjährige, der eine Lern-App unter Anführungszeichen macht, sitzt trotzdem vor dem Bildschirm und spielt keinen Ball. Geht nicht raus, spielt kein Spiel mit seiner Mutter oder seinem Vater, sondern ist mit etwas beschäftigt, was seinem Alter grundsätzlich nicht entspricht und was deshalb keine Regelmäßigkeit sein sollte. Mhm. Wenn das Kind einmal in der Woche eine halbe Stunde vor so einer Lern-App sitzt, dann wird der weder blöd noch depressiv noch sonst irgendwas davon. Aber wenn der jeden Abend von 17 Uhr bis 18.30 Uhr bis ins Bett geht oder bis Abendessen fertig ist, kann ich wieder die Lern-App machen, dann wird der mit dreieinhalb da nicht unbeschadet hervorgehen.
Aber da weiß ich ja jetzt auch persönlich, dass das gar nicht so ist. Also das ist nichts Regelmäßiges und das ist auch nicht in was für Situationen, irgendwie mal so eine Viertelstunde oder halbe Stunde maximal, weiß ich auch nicht. Aber nicht als Teil der Beschäftigung oder sowas. Ne? Und dann frage ich mich jetzt aber, wenn du das so erzählst, ist das auch wieder nur eine dieser Dinge von Social Media? Man pickt jetzt irgendwie, man nimmt was auf und hört nur, oh Gott, das geht gar nicht. Und schon wird dann zu Hause hinterfragt, mach ich dir jetzt ein Fass auf, streite ich jetzt darüber? Oder ist dieses Handy für eine halbe Stunde jetzt mal wirklich scheißegal? Weil für den nächsten Monat sieht er das nicht mehr. Es geht nicht um so eine regelmäßige Sache, sondern wirklich sowas.
Also wenn er es in einem Monat erst wieder sieht, dann ist meiner Meinung nach egal.
Ja, also da sowas meine ich, vielleicht natürlich einen Monat, vielleicht zwei Wochen, aber schon in so einem Zeitraum.
Und dann wird es halt, dann ist ist vielleicht nicht eine halbe Stunde, sondern eigentlich fast eine ganze Stunde und dann sind es doch nicht zwei Wochen, sondern und so ist es halt alles eine Grauzone, wo man sich aber trotzdem fragen muss, ist es altersgerecht, ist es notwendig? Ist es
sinnvoll?
Sinnvoll. Und am Ende beantwortest du eigentlich alle diese Fragen mit Nein. Mhm. Weil es ist nicht altersgerecht. Es ist nicht notwendig. Es ist auch eigentlich nicht sinnvoll. Wie gesagt, ich spreche jetzt nicht von so einer Tierdoku, wo man ein Kind zuguckt, wie es im Bauernhof besucht oder sonst. Das ist ja, dass ein Kind nicht fernsehen soll oder gar keine Screentime haben soll, ist ja auch Quatsch. Aber ich brauche jetzt nicht mehr das Ganze mit einer Lern-App schönreden und rechtfertigen, zum Beispiel.
Deutliche Antwort an die Freundin, sorry.
Ja, wieso sorry? Nee, finde ich eigentlich gar nicht sorry.
Ja.
Eigentlich nehme ich mir jetzt davon mit, dass sie sich nicht stressen braucht, weil das ist sowas, sowas Seltenes, dass es dann mehr oder weniger egal ist, würde ich jetzt sagen. Ich habe das nicht als Story aufgefasst.
Ja, okay.
Es ist meistens ja auch so eine Entwicklung. Also ja. Vielleicht hat er das jetzt vor, an Weihnachten war das das erste Mal und seitdem hat er es auch nur 2-3 Mal.
Das war irgend so eine Situation, und, sowas, naja.
Und das entwickelt sich ja. Hm. Es wird, dann wird es immer mehr, nicht von einem Tag auf den anderen, aber es ist ja so ein schleichender Prozess, dass das normal wird. Und wenn man das halt merkt, dass das regelmäßiger stattfindet, dann ist manchmal schon schwierig, da nochmal den U-Turn zu schaffen. Darum ist es sicher besser, das eher früh entweder gar nicht zu machen oder rauszuzögern und sich zu fragen, ja, soll man nicht was anderes mit ihm machen?
Ja. Die Frage war ja, glaube ich, nach dem Angebot, dass deine Freundin fragt, ob das ein vernünftiges Angebot ist, weil ihr Mann hat es ja rausgesucht extra in der Meinung, das ist jetzt eine nette Alternative zu dieser Sendung. Mhm. Das heißt, er würde ja vielleicht weiter suchen oder er wird weiter dem Kind das anbieten. Und wenn wir jetzt alle der Meinung sind, das kann er auch lassen, so sagen, dann ist es ja auch eine schöne Antwort.
Nee, die hört ja immer den Podcast. Liebe Grüße.
Ah ja, danke schön.
Da fühlt sie sich jetzt angesprochen. Gut. Dann war es das für heute.
Herzlichen Dank fürs Kommen, ihr zwei.
Wir haben nicht alle Fragen durch, die wir hatten.
Das ist ein sehr weites Feld.
Ja.
Das stimmt.
Aber schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Hat uns auch gefreut. Danke.
Und dann mein übliches Spiel. Abonniert uns. Was noch? Ich weiß gar nicht.
Folgt uns, schreibt uns.
Ja. Folgt uns bei Instagram.
Gebt 5 Sterne.
Ah, gebt 5 Sterne. Don'tCallMeMutti.podcast auf Instagram und jetzt auch TikTok. Oh Gott. Aber nächste Folge kommt in 2 Wochen. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
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 Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle in Zusammenarbeit mit Castro Audio und Podcast Produktion.